herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Bildlich Gesprochen Podcasts. Mein Name ist Sandra und ich bin Startup Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. Endlich wieder zurück nach einer etwas verlängerten Sommerpause, aber umso mehr freue ich mich, mit euch gemeinsam einem spannenden Gast die Beweggründe und Motivationen seines unternehmerischen Tuns zu entlocken. Wer es im Sommer verpasst hat, die noch nicht gehörten Folgen aufzuholen in unserem Bildlich Gesprochen Podcast-Feed, findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen alle bisherigen Folgen zum Nachhören. Ja, ein besonders steiler Weg nach oben. Davon kann mein heutiger Gast sehr viel erzählen. Es ist das wohl erfolgreichste Kärntner Startup, das es jemals gegeben hat. Bitmovin ist immer noch in aller Munde und das Kärntner Vorzeigeprojekt. Umso mehr freue ich mich, dass der CEO Stefan Lederer heute Zeit hat, mit mir über seinen Weg zu sprechen. Hallo Stefan, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast und heute mit dabei bist.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Stefan, vor mehr als 10 Jahren hat eure Reise so richtig Fahrt aufgenommen. Hier da bei uns in Klagenfurt und ihr seid ja nach wie vor das Kärntner Vorzeige-Startup schlechthin. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie hat diese Reise überhaupt begonnen?
Ja, wir wollten immer schon was Unternehmerisches tun, also ich und meine Mitgründer. Und wir waren halt in unseren Doktoratsstudien. Wir haben eigentlich gedacht, das wird ein Thema werden nach dem Doktorat. Aber wir haben halt gesehen, dass die Themen, an die wir geforscht haben, Online-Video-Streaming, Videokompression etc., gerade sehr wichtig und relevant waren zu dem Zeitpunkt. Das war so der Anfang von Netflix und so YouTube etc. Und da haben wir gesehen, okay, da ist wahnsinnig viel Interesse da und basierend auf diesem Interesse müssen wir jetzt noch was machen. Und ja, dann haben wir uns dann ins Zeug gelegt und Bitmovin gestartet.
Kannst du uns für Nicht-Techniker ganz, ganz einfach erklären, was macht Bitmovin? Was macht Bitmovin auch anders als die anderen?
Also Bitmovin liefert für Online-Streaming-Dienste, also im Prinzip jeder, der Video im Internet anbieten möchte, Software zur Übertragung, zur Komprimierung, zur Wiedergabe, zum Analysieren etc. Also wenn ich sage, okay, ich möchte etwas bauen wie jetzt an die ORF-DVT oder sowas wie Netflix oder sowas in der Richtung, dann liefern wir die Softwarekomponenten dafür. Und ja, das machen wir.
Nach wie vor ist so die ursprüngliche Idee eigentlich sehr, sehr gleich geblieben bei euch über die?
Wir haben einen ganzen Werkzeugkasten an Produkten für diese Online-Streaming-Services. Und wir haben mit den ersten zwei Werkzeugen angefangen. Das ist die Videokomprimierung und das ist der Videoplayer. Das haben wir jetzt mittlerweile erweitert. Jetzt sind wir bei 5 Produkten. Wir machen auch Videotelemetrie, wir machen auch Videotesting, wir machen auch Live-Encoding, wir machen auch integrierte, simplere Versionen, die das alles verbinden. Also der Werkzeugkasten wächst schon sehr gut an über die letzten paar Jahre und wir sind sicher noch nicht am Ende.
Cool. Ich habe bei uns im Bild im Büro beim endlich Loswerden von Papierordnern eure Einreichung gefunden von vor über 10 Jahren, einen ersten Businessplan zur Idee von Bitmovin. Und ich habe mir so für mich gedacht, wenn zu mir jetzt neu ins Bild 3 Forscher von der Uni Klagenfurt kommen, die mir jetzt sagen, wir können das besser als die ganzen 10.000 Entwickler, die da bei Google, Amazon und Co. sitzen, würde ich mal schauen und hätte auch meine Zweifel wahrscheinlich. Wie ist es euch in der Phase gegangen? Wart ihr gleich überzeugt, dass das so innovativ ist, so neu und da niemand von den Großen längst daran forscht oder längst da was ein Produkt hat?
Wir haben uns damals mit den Lösungen eben dieser großen Technologieanbietern gebenchmarkt. Das war Teil unserer Forschungsleistung, zu schauen, okay, wie kann man Streaming effizienter, besser machen. um weniger Buffern, schnellere Startzeiten etc., höhere Qualität. Und im Zuge dieser Experimente sind wir drauf gekommen, dass wir eigentlich doch signifikant besser sein können in diesen verschiedenen Dimensionen. Und das war für uns auch überraschend. Das ist schon cool, wenn du eigentlich diese, wir haben uns gegen Microsoft hat eine Lösung am Markt gehabt zu dem Zeitpunkt, Apple, Google und Adobe. Und dann vergleichst du in deinen Research-Experimenten dich und dann siehst du, dass du, keine Ahnung, 50% mehr Qualität drüber bringst. Das ist dann schon sehr erstaunlich. Es ist einerseits sehr erstaunlich für die wissenschaftliche Leistung, die wir jetzt da gebracht haben. Das hat sehr viel Resonanz, positive Resonanz erzeugt in der Community. Aber für uns war es dann auch klar, okay, die fokussieren sich nicht auf diesen Layer, auf dieser Granularitätsstufe. Und da ist eben unsere Opportunity. Da ist im Moment ein weißer Punkt auf der Landkarte und den können wir für uns nützen. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben da sicher was erkannt, wo vielleicht jetzt in der weiteren Industrie zu wenig rein investiert worden ist. Und das war natürlich für uns die große Möglichkeit.
Ja, absolut, weil der Weg hätte ja auch ganz anders kommen können, wenn da die Community davon von dieser Innovation mitbekommt und die Großen schon dran forschen, die hätten euch einkaufen können. Es war ja bestimmt ein schwieriger Weg, in den Mitbewerb mit diesen großen Playern zu treten. Wann war euch bewusst, unser Weg ist der, wirklich selber ein großes Unternehmen da aufzubauen?
Das ist eine gute Frage. Wir haben eigentlich gar nicht so viel darüber nachgedacht. Wir haben gesagt, okay, wir wollen mal schauen, was mit dieser Lösung passiert. Und wir haben gesehen, dass Kunden eigentlich sehr viel Interesse dran gehabt haben. Wir haben gesehen, dass wir auch auf der Investoren- und Geldgeberseite eben das Interesse wecken können. Und dadurch, das war sozusagen so eine Schleife der Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind. Und da sind auch unsere eigenen Ambitionen sukzessive damit gewachsen. Also am Anfang haben wir uns sicher nicht gedacht, dass wir ein Unternehmen in der heutigen Größe aufbauen können. Aber durch diese Serie von doch Erfolgen hat sich das dann eigentlich so ergeben. Also das war eigentlich weniger geplant, eher passiert.
Ja, passiert. Ja, man muss es auch passieren lassen können, sage ich jetzt mal. Genau. Aber auf diesem Weg oder dieser Erfolgsserie, wie du es auch genannt hast, waren ja große FFG-Förderungen mit dabei, Investments mit dabei, AWS-Förderungen auch. Und letztendlich seid ihr dann zu dem Y-Combinator in den USA gekommen, wo ja schon Airbnb, Stripe und wie sie alle heißen, auch durchgegangen sind, groß geworden sind. Wie seid ihr dorthin gekommen und was war das der Enabler für den amerikanischen Markt?
Alles zusammen. Also wir haben schon Kunden in den USA vor Y Combinator gehabt. Ich glaube, die ersten Milestones waren sicher diese ersten Förderungen, die uns einmal ermöglicht haben, erste Mitarbeiter zu hiren. Das war jetzt näher auf der regionalen Ebene vom Bild und vom KWF. Dann haben wir unsere erste Finanzierung gekriegt, basierend auf dem Progress, den wir gemacht haben. Das war eben von der Speed Invest in Österreich und von der Constantia Industries. Und da hat uns auch dann wieder die FFG und die AWS weitergeholfen. Also da zu dem Zeitpunkt war Venture Capital in Österreich schon noch in den Kinderschuhen und da haben wir schon große Milestones damit hinbekommen, um eben unsere Produkte zu bauen. Und sind sehr schnell international geworden mit diesen Produkten. Sicher eines meiner größten Kritikpunkte an Startups in Österreich, dass dann oft erst der österreichische Markt beackert wird. Da haben wir glücklicherweise relativ früh erkannt, dass der Markt global ist und dass sie das über ein Software-as-a-Service, internetbasiertes Go-to-Market sehr gut adressieren kann. Und haben da auch schnell Kunden gekriegt in den USA, in Asien, in Europa. Und waren dann eigentlich schon mit, wenn wir durch Y Combinator durchgegangen sind, schon sehr gut equipped, auch eine Erfolgsstory da zu zeigen. Wenn du Y Combinator machst und du hast eigentlich null vorbereitet davor, kannst du natürlich auch nicht das Maximum rausholen aus dem Programm. Und wir haben das schon als der Kombination von der Vorarbeit und der Traction plus der Acceleration, Y Combinator ist ja eigentlich ein Accelerator, haben wir dann eigentlich durch den optimalen Zeitpunkt glücklicherweise erwischt. Und das hat uns dann noch einmal wirklich dann eine Vervielfachung des Businesses dann eben gebracht. Vor allem auch in den USA. Aber mit dieser Traction in den USA ist parallel dann auch sehr schnell in Europa wieder was passiert. Und das war auch ganz interessant zu sehen, dass diese Wahrnehmung auch ein wichtiger Aspekt ist. Vor allem, wenn man Kerninfrastruktur zu großen Unternehmen vertreibt.
Auf jeden Fall, ja. Ihr seid ja inzwischen vor allem, glaube ich, auch standortmäßig zumindest in den USA, in Österreich auch noch vertreten. Das sind ja schon zwei Standorte, die auch sehr viele Unterschiede haben. Ihr habt in den USA Mitarbeiter, ihr habt da Mitarbeiter. Wie nimmst du das wahr im ganzen Arbeitsalltag? Was gibt es da für Unterschiede auch?
Also eine der größten Learnings ist sicher, dass Kulturunterschiede echt nicht zum Unterschätzen sind. Mhm. In Europa denken wir uns oft, das sind relativ wenige Kulturunterschiede zwischen USA und Europa. Nur weil wir der Sprache mächtig sind, also wir wachsen schon mit ganz guten Englischkenntnissen auf in Österreich und Deutschland, aber die Kultur ist schon eine sehr unterschiedliche. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man, was sieht, keine Ahnung, nach Japan geht zum Beispiel oder nach Asien geht, wenn man einen ganz anderen Respekt von dem Kulturunterschied hat. In den USA wird das vielleicht ein bisschen übersehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Learning. Und über die Jahre haben wir uns da schon auch dran angepasst, wie man zum Beispiel in den USA jetzt agiert, wie man in Österreich agiert. Da muss man natürlich Cultural Awareness schaffen, wie es so schön heißt. Die Arbeitssprache ist wichtig. Also Arbeitssprache bei uns ist Englisch. Allein schon auch wegen dem Talentmarkt notwendig. Mhm. Und ich glaube, das hat dann schon eigentlich sehr, sehr geholfen, auch tolle Mitarbeiter zu finden. Auch diese internationale Kultur ist auch was anderes, das uns abhebt etwas oder abgrenzt von anderen Unternehmen, jetzt zum Beispiel in Österreich. Und haben wir dann eigentlich eine Herausforderung zu einem Vorteil für uns gemacht. Aber das war sicher ein langer Prozess.
Das gehört dazu. Aber wie ist es dir gegangen als CEO oder euch als Gründerteam? Ihr habt irgendwie pendeln müssen zwischen zwei Kontinenten letztendlich, oder?
Genau. Also wir haben schon unsere Flugmeilen gesammelt in diesen Jahren. Wie man so schön sagt in Amerika, fake it until you make it. Und dann muss man eben in San Francisco präsent sein, alle 2-3 Wochen. Und diese Agilität ist einfach wichtig. Es ist, Startup ist schon ein intensiver Job. Und wenn man daraus die Energie zieht, dann passt das. Wenn man die Ruhe möchte oder anderes, dann ist so Startup vielleicht nicht das Richtige. Aber das haben wir eigentlich in der Zeit eigentlich ganz gut geschafft und eben, wie gesagt, viel hin und her gependelt. Gleichzeitig immer super Leute gehabt, die das Kernteam in Klagenfurt geführt und aufgebaut haben. Und da muss man sich dann auch verlassen können, wenn man so viel unterwegs ist, dass dieses Team dann auch funktioniert und dass man da die richtigen Leute hat, um eben die Produktentwicklung etc. weiterzutreiben, wenn man unterwegs ist.
Und man muss sich auch selber trauen, darauf zu vertrauen, dass die das zu Hause schon gut machen und abgeben lernen wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen.
Auch nicht so einfach, ja.
Auf jeden Fall. Aber selbst die Anbieter quasi von Videoinfrastruktur, wie ihr es seid, da hat online in den USA präsent sein auch noch nicht gereicht. Also es ist trotzdem das persönliche Vorortsein, was schon
Absolut. Vor allem, wir haben sehr schnell gesehen, dass wir eine große Chance bei den größten Medienunternehmen haben. Und für diese Art der Kunden musst du präsent sein. Das ist nach wie vor auch heute der Fall. Wir sind jetzt mittlerweile doch 150 oder mehr Leute. Und das persönliche Präsentsein auch von mir als CEO ist einfach wichtig. Wir haben die größten Medienunternehmen der Welt als Kunde und da wird das einfach erwartet, da ist viel Vertrauen, weil wir doch Kerninfrastruktur sind. Und wenn wir einmal nicht funktionieren, dann ist schon Feuer am Dach. Und dieses Vertrauen baut man nur persönlich auf. Und wir haben auch viele Kunden, die jetzt im mittelgroßen Bereich und kleinen Bereich waren, die funktionieren toll über das Internet. Da braucht man das weniger. Und da war sicher ein Mix am Anfang dabei. Und wir haben dann gesehen, okay, der effizienteste Weg zu wachsen für uns sind die Großen. Und deswegen haben wir uns immer auf diese sehr die regional fokussierte Strategie eben konzentriert.
Mhm. Wie ist das heute bei dir? Bist du jetzt auch noch sehr viel in den USA? Wie teilt sich das für dich jetzt auf?
Ja, im Moment schon einmal im Monat. Habe aber ein sehr gutes USA-Team. Ich sehe meine Unterstützung da sicherlich, um jetzt an Key-Deals, Kunden, Partner weiterzutreiben. Durch meine Präsenz kriegt man doch das eine Meeting, das man sonst nicht kriegt. Und da bin ich im Moment relativ viel unterwegs, um fokussiert eben diese Partnerships, diese Kunden, diese Neukunden etc. voranzutreiben. Und deswegen schaut bei mir der Trip im Moment so aus, dass ich dann halt dann in einer Woche in 4 Städten bin zum Beispiel. Aber das macht Spaß. Man trifft schon wahnsinnig spannende Entscheidungsträger. Und ja, daraus ziehe ich persönlich sehr viel Energie und auch das Business profitiert daraus. Aber das Team, das vor Ort ist, das macht die harte Arbeit, den Dayjob. Ich bin nur zusätzlicher Support.
Aber das heißt, für dich ist das ein Business-Trip und kein zweites persönliches Headquarter in den USA für dich als
Nicht mehr. Also ich habe dann doch 4-5 Jahre in San Francisco gewohnt als Hauptwohnsitz und habe dann halt eben den gleichen Trip in die andere Richtung gemacht und bin halt alle 3 Wochen nach Österreich geflogen. Muss sagen, das war wichtig für den Zeitpunkt, weil wir den USA-Markt damals aufgebaut haben, das Team aufgebaut haben. Zuerst war ich allein, dann mit unserer ersten Mitarbeiterin. Und dann haben wir das Team sukzessiv erweitert, unser Büro in Denver eben aufgebaut, unsere Kundenbasis aufgebaut, unsere Präsenz aufgebaut. Und jetzt auch mit der Pandemie, glaube ich, ist das so in der Form nicht mehr notwendig, weil die Zeitverschiebung von 9 Stunden ist schon extrem. Jetzt geht es eben mehr darum, ein erstklassiges Management-Team zu bauen, sehr nahe mit dem zu sein, zu schauen, dass wir unsere Strukturen effizient skalieren können und die Prozesse etc. Aber gleichzeitig die Kundenpräsenz ist nach wie vor super wichtig.
Warum Denver? Also du hast vorhin gesagt, zuerst San Francisco, was man irgendwie ins Andocken an Silicon Valley ja ganz gut nachvollziehen kann. Und wie seid ihr auf Denver gekommen?
Also wir haben gesehen, dass die Talent-Basis für Mitarbeiter in Denver extrem gut ist. Sehr gute Mitarbeiter, sehr gute Ausbildung, sehr viel im Bereich Medien und Telekommunikation. Das ist einer der Hotspots, weil dort gehen, historisch sind dort eben die Zugschienen zusammengekommen. Aus dem heraus hat sich dann entwickelt, dass alle Glasfaserkabel dort zusammenkommen, sehr hoch gelegen, sehr viele Satellitenunternehmen sind drüben. Das ist so ein bisschen ein Hotspot für Infrastruktur im Medienbereich. Und das haben wir dann auch gelernt. Und dann haben wir gesehen, okay, da finden wir super Leute. Und haben auch gesehen, dass es in San Francisco nicht so einfach ist, gute Leute zu finden. Vor allem, wenn man mit Facebook und Google und Apple konkurriert. und haben da einfach viel mehr Erfolg gehabt in Denver. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dort bauen wir unsere Basis aus. Da schauen wir, dass wir gute Leute finden und entwickeln können. Und das hat einfach viel besser funktioniert. Mhm. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, Denver ist unser Standort für die USA.
Mhm. Spannend. Eine Business-Entscheidung also. Umso schöner, dass ihr auch noch einen wichtigen Standort in Klagenfurt behaltet. Und es ist ja wahrscheinlich auch eurer Heimat geschuldet, dass ihr da einen Standort habt. Deshalb meine Frage ein bisschen, wir alle hier in diesem Innovationsökosystem wissen ja, wie outstanding diese Geschichte von euch, von Bitmovin ist. Wie hat das dein Umfeld, deine Familie denn mitbekommen, diesen enormen Erfolg der letzten Jahre?
Schon präsent. Also wenn ich zurückkomme in meine Heimatortschaft im Gailtal, wird man schon darauf angesprochen. Und die Leute sind schon sehr interessiert dran, auch von der Internationalität und den Reisen und sowas. Und auch ja, stolz darauf, dass sowas aus Kärnten kommen kann. Und das freut einen natürlich schon, aber ich glaube, man ist auch sehr wichtig, dass man das nicht zu überinterpretiert und auf dem Boden bleibt. Also es kann schon von Zeit zu Zeit zu viel werden. Und da muss man halt einfach sagen, okay, ja, können ein ganz normaler Bier trinken, ist okay.
Verstehe. Nichtsdestotrotz sind ja alle irgendwie ein bisschen auf der Suche nach dem nächsten Bitmovin, vielleicht kann es ja eins geben, wieder ein Uni-Spin-Off oder wie auch immer. Aber wenn man sich mit ehemaligen Professoren aus eurer Zeit so unterhält, die sagen, ja, beim Stefan, da hat man einfach, bei den Jungs, da hat man einfach gemerkt, die haben Größeres vor. Kannst du das nachvollziehen, woran die das so festmachen?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, viel Glück ist dabei. Also im Nachhinein klingt das immer so schlüssig und gut, aber es ist echt viel Glück dabei. Viele Startups haben erst im Zuge des Entstehens ihren Markt rausgefunden. Wir haben auch unsere kleineren Iterationen drüber hingelegt. Diese Agilität an den Tag zu legen, war sicher ein Vorteil. Wir waren sicher immer sehr, was ich, ambitioniert, aber das sind viele andere auch. Also ich glaube schon, dass einerseits ist es probieren, also ich glaube, wichtig ist, dass man die Sachen einfach mal angeht. Und ja, wenn es nicht funktioniert, dann hat man es zumindest probiert. In den USA darf man nicht vergessen, aus diesen ganzen Startup-Erfolgen, für jedes erfolgreiche Startup gibt es wahrscheinlich 1000 unerfolgreiche. Und von dem her ist es wichtig, einfach mal es zu probieren versus zu überlegen, könnte das funktionieren. Wenn es schief geht, geht es schief. Nichts verloren, nichts gewonnen. Ist schon okay. Man hat immer was gelernt. Und ich glaube, da ist es wichtig für den Startup-Standort Klagenfurt und Kärnten, die Leute da zu ermutigen, irgendwas zu probieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann probiere ich vielleicht nur 3 andere Ideen. Und oft sind es die Ideen, die man am wenigsten denkt, die funktionieren, die dann in einer Multimilliarden-Startup resultieren. Und das war der Fall bei Airbnb, bei großen Startups wie jetzt ein Segment oder anderen. Es ist echt lustig zu sehen, wie die Entstehungsgeschichten oft nicht sehr linear sind. Und ich glaube, da spielt zum Beispiel das Ökosystem rund um die Uni und das Bild etc. eine große Rolle.
Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Appell. Stefan, ist diese Einstellung mit dem Scheitern ist okay, dann lernt man was, man probiert es neu, hast du die schon irgendwie wirklich mitbekommen, vielleicht auch selber noch verfestigt in deiner Uni-Laufbahn oder ist das jetzt der amerikanische Einfluss auch durch dein Tun in den USA, der das jetzt verstärkt hat? Es ist ja in Österreich oder bei uns jetzt nicht so einfach mit diesem Scheitern, sich das einzugestehen, das ist in der österreichischen Mentalität ja eher etwas schwierig, sagen wir es mal so.
Ja, ich meine, wir waren Mitte 20, wir haben da jetzt nicht wahnsinnig viel darüber nachgedacht. Wir haben gewusst, dass wir eine gute Ausbildung haben und dass wir so eigentlich ganz gute Abschlüsse haben und haben eigentlich diesen Komfort gehabt. Ja, wir finden eh was, wenn es nicht klappt. Und wir haben auch die Unterstützung nachher eben gekriegt von der Uni und vom Bild und von den vorhandenen Förderungen, wo es dann eigentlich fast egal war, okay, man kann es ausprobieren. Es ist die Opportunitätskosten waren nicht so hoch. Wenn man dann vielleicht ein bisschen gesättigter ist und älter ist und Familie hat, dann wird es natürlich immer schwieriger. Also für uns war dann eigentlich die Hürde relativ gering. Deswegen war es einfach.
Ich habe im Vorfeld als Vorbereitung zum Podcast auch so ein bisschen herumgehört, was möchten denn die Leute gerne von dir wissen? Und eine Frage, die interessanterweise öfter gekommen ist, ist bezüglich deines Zeitmanagements. Wie viel Stunden arbeitest du denn pro Woche?
Ich zähle es nicht, aber ja, keine Ahnung. Ich bin schon eher Abendarbeitsmensch, also Vormittag oder in der Früh schlafe ich schon einmal bis, was weiß ich, keine Ahnung, 7 oder 8. Aber am Abend ist halt so mit USA, schreibt man halt E-Mails etc. Also ist schon so, dass ich per E-Mail dann schon bis, keine Ahnung, 11 oder so, 11:30 erreichbar bin. Gerade wenn ich jetzt an einem Kunden arbeite etc. Über die Jahre habe ich es dann reduziert, spät am Abend noch Videokonferenzen zu machen, weil da will man sich halt schon ein bisschen seine Ruhe haben. E-Mails ist einfacher wie jetzt an doch fokussierte Videokonferenzen etc. Da ist bei mir eigentlich um 6, 7, 8 am Abend Schluss. Und dann muss man sich halt dann auch Zeit nehmen und sage, okay, passt, und gewisse Abende gehe jetzt, was wie, koche ich oder gehe ins Restaurant etc. Oder auch Zeit für den Sport nehmen als Ausgleich. Das sind schon die wichtigen Sachen wieder. Dann macht es Spaß. Also ich glaube, diese Work-Life-Balance muss man sich für sich individuell eben rausfinden. Wie man dann auch zum Beispiel unter dem Tag einmal dann eine Stunde laufen gehen kann und das funktioniert. Oder andere Sachen macht, die einem Energie gibt. Dann auch am Wochenende, wie kann man jetzt zum Beispiel die Erholung reinbekommen, die man braucht, aber gleichzeitig dann auch die Zeit, um die Woche dann vorzubereiten. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, dann kann man schon doch einige Stunden mehr rüberbringen wie normal. Also ich genieße es zum Beispiel auch lange Flüge zu haben, da kriege ich so viel weiter. Mhm. Am Sonntag fliege ich zum Beispiel in den USA. An dem Sonntag kriege ich so viel weiter wie wahrscheinlich sonst in, weiß ich, 3, 4 Tagen, die voll mit Calls sind.
Ja, ein konzentrierter Arbeitstag oder Arbeitszeit im Flieger.
Genau. Also da muss halt jeder echt schauen, okay, was gibt dem Energie und so Sachen weiterbringen, Erfolge etc. Es ist schon ganz lässig. Ne?
Ja. In dem Zusammenhang, du hast dir vorhin schon gesagt, ihr habt Teams aufgebaut, ihr seid über 150 Mitarbeiter, die ihr jetzt beschäftigt, für die ihr eigentlich auch hier das Umfeld schafft. Ja? Work-Life-Balance, New Work, flexibles Arbeiten, das sind ja alles Themen, die auch euch betreffen und beschäftigen. Wie handhabt ihr das in eurem Unternehmen?
Ich meine, ohne den Team schafft man das nicht. Also das ist so wichtig. Da gibt es so viele tolle Leute, die wir jetzt in dem Unternehmen haben. Also die Talentdichte ist uns extrem wichtig, weil wir sehen also das wichtig an, dass man mit guten Leuten zusammenarbeitet, denen man was geben kann und sich darauf verlassen kann, dass das in einer hohen Qualität dann auch gemacht wird. Und ich glaube, das ist schon wichtig, auch um dann abgeben zu lernen. Also wir müssen das Vertrauen haben in unsere Teams und unsere Teams müssen auch gegeneinander das Vertrauen haben, dass da gute Arbeit geleistet wird und dass da gegenseitiger Respekt und Vertrauen da ist. Also es gibt verschiedenste Organisationsentwicklungsansätze, aber typischerweise ist Vertrauen der Grundpfeiler davon. Und dieses Vertrauen schaffen wir halt doch mit einem Mix von Face-to-Face-Zeit, also auch Zeit miteinander zu verbringen, aber auch gemeinsam die Planung und das Warum zu erarbeiten für verschiedene Initiativen und Produkte etc. Aber auch gleichzeitig zu schauen, dass wir einfach gute Leute haben. Weil wenn ich merke, mein Gegenüber ist richtig gut drauf, das schafft Vertrauen. Und wenn ich merke, okay, jetzt habe ich den schon dreimal daran erinnert, dass er das für mich machen sollte oder wir eigentlich gemeinsam an einem Projekt arbeiten und er schafft das nicht, dann ist das natürlich schwierig. Und da bin ich schon stolz drauf, dass wir so ein tolles Team eben gebaut haben und dass wir eigentlich hier diese Vertrauensbasis eben damit eben auch aufrechterhalten.
Sehr cool. Das heißt, wie würden die deine Mitarbeiter dann beschreiben als Chef, als CEO? Bist du doch manchmal der strenge, gefürchtete CEO oder doch der lässige, von dem man, der immer offenes Ohr hat?
Naja, ich meine, ich probiere schon grundsätzlich mich auch in meiner Rolle als CEO permanent weiterzuentwickeln. Ich glaube, heute bin ich ein anderer CEO wie jetzt vor vielen Jahren. Da war ich sicher noch ein bisschen rauer. Da kann man sicher sagen, okay, ja, war vielleicht nicht immer alles perfekt. Und ich hoffe schon, dass man da ein bisschen eine positive Entwicklung sieht, aber man muss halt dann auch sagen, einmal, okay, wenn Sachen nicht funktionieren, muss man schon die Transparenz haben. Es kann nicht immer alles toll sein und alles Sonnenschein sein. Man muss auch einmal sagen, okay, das ist scheiße. Nur so kann man weiter als Unternehmen. Und ja, so grundsätzlich eher möchte ich schon als Beispiel vorangehen und jetzt dann eher die Möglichkeiten und die Opportunitäten vor uns sehen. Aber wenn einmal was nicht gut ist, dann sage ich das schon sehr klar.
Mhm. Ja, es sind, glaube ich, viele wichtige Kompetenzen. Das Streaming-Geschäft hat ja gerade während Covid enormen Aufschwung erlebt. Ich glaube, viele waren zu Hause und haben die Zeit auch mit Streaming verbracht. Das haben, glaube ich, auch die großen Anbieter Netflix, Amazon Prime gespürt. Dennoch verändern sich ja auch immer ein bisschen ihr Geschäftsmodell. Man merkt, es kommt so immer mehr Werbung dazu. Wie siehst du diese Entwicklung dieser ganzen Streaming-Branche? Und wohin geht da die Reise?
Also Covid war sicher ein großer Treiber für Streaming. Das war sicher, hat uns 1, 2, 3 Jahre in die Zukunft katapultiert. Aber umso mehr hat es diese Bereiche außerhalb des traditionellen Movie- und Video-Streaming erweitert, wie jetzt zum Beispiel Online-Learning, Online-Collaboration, Online-Sports etc. Da hat sich extrem viel getan. Ich glaube, was raufgeht, muss auch mal runterkommen. Viele dieser Bereiche haben dann doch wieder Normallevels erreicht nach der Pandemie. Also das muss man halt auch dann ausbalancieren. Also hat man schon mal viele Bereiche im Videobereich gesehen, die sind komplett durch die Decke gegangen. Und jetzt sind doch jetzt auf normalem Niveau wieder zurückgegangen. Da ist es eben wichtig, eben auch breit aufgestellt zu sein, damit man nicht nur in den saisonalen Schwankungen hängt, wie jetzt an Covid. Covid hat viele positive Effekte gebracht. Gleichzeitig für Medienunternehmen war es sicher schwierig, Entscheidungen zu treffen. Infrastrukturen sind nicht erneuert worden. Das ist jetzt ein riesiger Rückstau an Projekten, der jetzt sukzessive abgearbeitet werden muss. Von dem her ist es echt wichtig, dass man da ein bisschen breiter aufgestellt ist von den Segmenten, gerade wenn die Märkte so unruhig sind wie die letzten paar Jahre.
Das heißt, spürt ihr das auch unmittelbar, diesen Druck der Streaming-Anbieter nach mehr und mehr Nutzer und gleichzeitig wollen wir natürlich die Kosten senken? Spürt ihr das unmittelbar?
Ja, absolut. Also, und das ändert sich im Moment. Also in den letzten 3 Jahren dreht sich der Markt permanent und Kosten waren egal die letzten paar Jahre. Jetzt und mit den doch wirtschaftlich schwierigeren Zeiten sind Kosten wieder super wichtig. Wir mit unseren Produkten können glücklicherweise beides treiben. Wir können eine höhere Qualität treiben. Wir können aber gleichzeitig massive Kosteneinsparungen bei Übertragung etc. Wiedergabe ermöglichen. Und jetzt zieht das halt mehr. Da ist es halt wichtig, diese Markttrends zu erkennen und dann eben die Positionierung dementsprechend anzupassen. Aber ja, ich glaube, die ganze Softwarebranche, jetzt mal auch außerhalb vom Video, die ganze Softwarebranche sieht im Moment doch viele, viele Veränderungen, wie Unternehmen kaufen, wie Software verwendet wird. Da ist eben echt wichtig, individuell die Agilität zu zeigen, darauf zu reagieren. Wir haben jetzt in dem Quartal unser bestes Quartal seit langem gehabt, weil wir uns auf diese Situation anpassen haben können. Also das ist auch wieder viel Glück dabei gewesen. Aber das ist notwendig. Wenn ich mit der gleichen Positionierung heute verkaufe wie vor 2 Jahren, dann habe ich ein massives Problem.
Aber welche Bereiche betrifft aus deiner Sicht jetzt bei euch diese Agilität? Ist das technische Maßnahmen, Umbauten, natürlich auch preislich, klar. Worum geht's da genau?
Alles. Ein Produkt besteht aus den Features, die man anbietet, dass man die eben auf priorisiert auf die Themen, die gerade wichtig sind, aber auch die Preismodelle. Preismodelle, die in der Vergangenheit weniger wichtig waren, sind jetzt dann wieder mehr wichtig. Auch strategische Partner zum Beispiel. Auch die Message am Ende des Tages. Ich kann jetzt dann viel über höhere Qualität sprechen, ich kann aber auch viel über Effizienzen sprechen. Und dann verändert man eben diese Message, um eben genau den Trend im Moment zu treffen. Und ich glaube, da muss man eben jedes Quartal sich überlegen. Und wir setzen uns jedes Quartal mit unseren Teams zusammen, um genau diese Fokusbereiche abzustimmen. Und das ist eine Granularität, die uns schon extrem hilft, diese Trends zu identifizieren. Es gibt kleinere Trends, zum Beispiel das iPhone hat jetzt den neuen AV1-Videocodec unterstützt. Da sind wir ganz vorne dabei, weil wir eben diese Agilität zeigen können. Und es gibt eben größere Trends für diese Kosteneinsparungen, die Medienunternehmen im Moment vorantreiben. Da können wir genauso langfristig agieren.
Weil du es gerade ansprichst, dieses AV1 habe ich zumindest als Außenstehende der Videobranche doch eigentlich als wichtigen Schritt, dass sich da Google, Qualcomm und so weiter darauf einigen, das voranzutreiben, das zu unterstützen, als wichtigen Schritt wahrgenommen. Was bedeutet das für euch, für die Branche?
Es ist wichtig, dass gemeinsame Standards entstehen. Es gibt im Videobereich doch sehr viele Komplexitäten mit den Anzahlen der Endgeräten, mit den Formaten etc. Jeder Trend hin zur Vereinheitlichung hilft uns, eine bessere Streaming-Erfahrung für den Endkunden zu ermöglichen. Und AV1 ist ein wichtiger Schritt in die Richtung. Wir haben auch extrem viel Patentrolle in unserer Branche. AV1 ist ein offenes Format, so wie viele Formate im Internet eben sind. HTML5, die ganzen Browser-Technologien, das ist alles offen. Da passt AV1 extrem gut dazu und ermöglicht es auch viel Innovation zu gestalten. Und diese ganzen Patentrolle machen eben genau das Gegenteil möglich. Und deswegen sind wir großer Befürworter von Technologien wie eben AV1 und wollen da schon vorausgehen als Unternehmen und genau diese Trends eben ja, weitertreiben.
Eine quasi Publikumsfrage muss ich auch noch stellen, die ich tatsächlich super spannend finde. Streamst du privat auch viele Filme, Videos, Serien?
Schon. Und bin immer wieder überrascht über die Komplexität, wenn man viel unterwegs ist, beziehungsweise wenn man im Flieger ist und einmal Offline-Playback nicht funktioniert oder wenn man mal seinen Streaming-Service der Wahl verwendet und dass dann eigentlich gewisse Sachen dann eigentlich nicht so funktionieren, wo man denkt und doch wieder motiviert wäre und so, okay, ja, eigentlich die größten Unternehmen der Welt schaffen oft das nicht, was wir schaffen, was immer wieder überraschend ist. Das, ja, sollte nicht sein, aber ja, ist trotzdem so.
Gott sei Dank ist es so.
Ja, aber ich schaue schon viel. Es ist schon ein bisschen eine Entspannung für mich. Ich schaue viel Science Fiction. Im Moment schaue ich viel Apple TV Plus. Die machen ganz gute Serien. Aber ja, quer durchs Gemüsebeet auch oft.
Also du kennst die Endprodukte quasi deiner großen Kunden dann ja genau. Auch.
Genau. Es ist, wir haben auch eine Incentivierung an unser Team, die Video-Subscriptions. Es gibt eine Video-Subscription, die jeder Mitarbeiter von einem Kunden nehmen kann. Dann gibt es doch ein paar zur Auswahl und dann kann man sein eigenes Produkt nochmal in Action erleben. Ist auch wichtig.
Auch wichtig und letztendlich ja nicht ganz uneigennützig, da wieder Feedback genau. vor Ort einzuholen. Ja, coole Geschichte. Ja. Jetzt muss ich nochmal auf einen Kärntenbezug natürlich zurückkommen. Wir sitzen ja hier im Lakeside Park und ihr habt ja auch noch ein bisschen was zu tun mit dem Lakeside Park, nämlich mit dem Christian Doppler Labor. Was genau macht sie da und welche Bedeutung hat das auch für eure Entwicklungen?
Also das Christian Doppler Labor machen wir jetzt seit 3 Jahren, glaube ich. Und das ist schon sehr wichtig für uns. Wir haben immer die Kooperationsprojekte mit der Uni gemacht. Das Christian Doppler Labor ist nochmal eine Intensivierung davon, weil man durch 8, 9 Leute, PhDs, Doktoranden, an Zukunftsthemen arbeiten haben dort. Der Forschungsoutput ist gigantisch. Wir haben, glaube ich, über 100 Papers, 120 Scientific Peer-Reviewed Papers mittlerweile produziert. Teilweise mehr, wie wir eigentlich im Unternehmen überhaupt verwerten können. Und das ist schon richtig cool. Wir integrieren diese ganzen Innovationen in unsere Produkte. Die helfen uns wiederum, innovativ zu sein. Gerade heute habe ich wieder gesehen, dass im Player neue Komponente vom Athena Lab integriert worden ist, die maßgebliche Performanceverbesserung hervorführt. Gerade letztes Monat haben wir beim Video Technology Meetup eine Testumgebung präsentiert, die das Athena Lab entwickelt hat. Für uns ist es einfach ein Investment in die Zukunft, damit wir diese DNA der Innovation, der Forschung, der technologischen Führerschaft weiter hochhalten können. Und dafür ist das Athena Lab halt extrem wichtig.
Cool. Inwieweit kannst du dich selber als wissenschaftlich, ich meine, CEO ist eigentlich schon eine voll ausfüllende Aufgabe, aber bist du wissenschaftlich auch noch irgendwie stark involviert?
Ich bin schon in den Entscheidungsprozessen drinnen, was jetzt an Athena so macht und habe genug Einblick, vielleicht nicht schlechte Kommentare zu geben, aber das passiert eigentlich größtenteils in den Teams. Also für mich ist es immer ganz cool zu sehen, was eigentlich Sachen rauskommen, die jetzt eigentlich bei mir noch nicht am Radar waren. Also das macht das Team eigentlich echt super von alleine.
Cool, also mehr CEO als der Wissenschaftler, als der du begonnen hast.
Leider.
Ja, ist auch eine wichtige Entwicklung gewesen, glaube ich. Ja. Die Zeit läuft schon voran, deshalb abschließend möchte ich immer noch ein bisschen fragen, wenn du an deine Startup-Reise, die ja wirklich enorm ist, zurückdenkst, was würdest du heute einem jungen Gründer, einer jungen Gründerin mitgeben?
Einfach agil zu sein und nicht sich abhalten zu lassen. Also man muss eh seinen Weg gehen und ich glaube, es gibt viel zu viele Gründe, warum man etwas nicht macht. Förderungen sind so kompliziert und ja, wir können noch nicht über das Produkt reden, weil dann kopiert uns ja wer. Oder das Produkt ist noch nicht fertig, kann noch nicht rausgehen. Also wichtig ist, nicht Ausreden vor Lösungen zu priorisieren, sondern wirklich lösungsorientiert, progressorientiert zu handeln. Ich glaube, das ist sicher eine der größten Herausforderungen als österreichischer Founder, kulturell betrachtet.
Das stimmt auf jeden Fall. Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, selbst wenn es nicht klappt, noch einmal probieren, die zweite, die dritte Idee. Das impliziert natürlich, dass man scheitert und auch solche Stolpersteine gehören ja zu Startup Journey dazu. Und deshalb frage ich am Ende des Podcasts immer nach einer kleinen Fuck-Up-Story. Und daher auch meine Frage an dich, gibt's irgendwas, was du uns als kleines Fuck-Up von deiner Bitmovin-Journey erzählen kannst?
Kleines.
Auch gerne groß. Viele.
Haben wir noch ein bisschen Zeit, den restlichen Tag?
Ihr habt für die immer Zeit. Fragst du, wie viel Zeit du uns noch schenken kannst?
Na, da gibt es eine ganz, ganz, ganz lange Liste an Fuck-Ups. Kleine und größere, ich glaube hauptsächlich sicher hinsichtlich Fehler jetzt beim Team, wie man jetzt Teams gebaut hat, welche Leute man jetzt dann auch erkannt hat oder nicht erkannt hat. Das ist auch immer schade, dass man Talent fördert und oft mal vielleicht Talent dann übersehen hat und dann Leute verliert. Wie man Kultur baut, wie schnell man skaliert. Ich glaube, unsere Reise von, was ich, keine Ahnung, 30 auf über 100 Leute war sehr schnelle und hat uns sehr viele Schmerzen bereitet, weil wir halt vielleicht zu schnell skaliert haben und da viel organisatorisches Debt aufgebaut haben. Wir haben auch viel zu spät erst in HR und People-Prozesse investiert etc. Das sind sicher größere Fuck-Ups. Wir haben falsche Leadership-Leute geheiert. Das kommt dann auch mit sehr, sehr großen organisatorischen und finanziellen Kosten. Wir haben die großen Executives geheiert, die toll im Lebenslauf drüber kommen, aber dann kulturell überhaupt nicht gepasst haben. Das waren sicher einige Learnings. Wir haben auch einmal Teams rund um solche Executives gebaut, auch Teams jetzt zum Beispiel in Städten gebaut, die jetzt vielleicht ein bisschen weniger überlegt waren. Wir haben ein ganzes Team in Chicago gehabt für den Vertrieb in den USA. Das haben wir dann wieder reduzieren müssen, weil es eben nicht funktioniert hat. Ich glaube, die größten Fuck-Ups waren sicher über diese ganzen How to build a team, how to build a company, die Entscheidungen. Bei den Produkten, Pricing etc., Deals etc., das ist alles weniger in der Erinnerung. Die Sachen, die in der Erinnerung bleiben, sind sicher diese organisatorischen.
Mhm. Super spannend. Bevor wir abschließen, Stefan, eine Frage noch, die ja aus dem Umfeld quasi gekommen ist. Warum macht der Stefan nicht schon längst ein Exit?
Ja, weil noch immer viel vor uns ist. Also wir haben multiple Möglichkeiten gehabt über die letzten Jahre. Unser Erfolg ist international natürlich nicht unübersehen worden. Aber wir sehen halt nach wie vor uns mehr Möglichkeiten. Und deswegen macht es halt Spaß, das weiterzutreiben. Und sagen, okay, wir sind noch nicht am Ende unserer Reise. Wir können nur wirklich ein global führendes Unternehmen im Videoinfrastrukturbereich bauen. Und solange wir diese Vision haben und solange wir diese Möglichkeit sehen, haben wir aber sehr viel Motivation, das eben zu erfüllen und Wahrheit werden zu lassen.
Sehr cool. Wir freuen uns auf jeden Fall, eure Reise noch weiter verfolgen zu dürfen. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit, dass du heute mit uns gesprochen hast, im Bittlich gesprochen Podcast. Ich verlinke auf jeden Fall dein Profil, die Website von Bitmovin in den Shownotes und würde jetzt aber gern dir noch das Abschlusswort für den heutigen Podcast, vielleicht ein Appell an unsere Gründerinnen und Gründer oder Leute, die noch eine Idee haben und noch überlegen, überlassen.
Ja, einfach probieren. Wichtig ist, rausgehen und mit Leuten reden, potenzielle Kunden reden, potenzielle Fördergeber reden. Das Bild hat uns extrem geholfen. Es ist nicht immer einfach, dritte Meinungen eben anzunehmen, aber es ist extrem wichtig, um weiterzukommen. Diese Reflexion, dieses Challengen von Ideen. Es ist alles in der Exekutierung der Idee. Die Idee, die man am Anfang hat, ist vielleicht nicht das fertige Produkt, so wie es dann wirklich ist. Deswegen braucht man keine Angst haben, über das zu reden. Man wird nicht kopiert und wenn man kopiert wird, dann war die Idee vielleicht nicht gut genug. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach ausgehen und mit Leuten reden und die Idee challengen. Weil nur so wird man besser. Die erste Idee, die man hat, muss durch Iterationen erst verfeinert werden. Und wenn ich die Iterationen nicht habe, dann baue ich etwas, was Kunden vielleicht nicht brauchen.
Danke, Stefan. Das fasst nochmal super zusammen, glaube ich, worauf es beim Startup ankommt. Danke, dass du dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein konnte.